Ihre Finger fanden den Schnitt auf seiner Wange und sie keuchte leise auf. »Das bin ich gewesen, nicht wahr?«
Frau Dehn nickte. »Wie schon gesagt, ich wusste gar nicht, was für eine gute Fechterin du bist.«
Sarene ließ ihren Finger die Wunde hinabgleiten. »Es hat mich schrecklich verwirrt, als ich keine Verletzung entdecken konnte. Warum zeigt die Illusion deine Mimik aber keine Schnittverletzung?«
»Das ist kompliziert«, sagte Raudin. »Man muss jeden einzelnen Gesichtsmuskel mit seinem Gegenstück in der Illusion verknüpfen. Allein hätte ich das niemals geschafft. Die Gleichungen befinden sich alle in einem meiner Bücher.«
»Aber gestern Abend hast du die Illusion so schnell verändert und dich von Callot in Raudin verwandelt.«
Er lächelte. »Weil ich zwei Illusionszauber getragen habe. Einer ist mit meinem Unterhemd verknüpft gewesen, der andere mit meinem Mantel. Sobald ich den oberen zum Verschwinden gebracht hatte, kam der darunter zum Vorschein. Ich bin bloß froh, dass er mir ähnlich genug sieht und die anderen mich wiedererkannt haben. Es gab selbstverständlich keine Gleichungen in den Büchern, die beschrieben haben, wie ich mein eigenes Gesicht erschaffen kann. Das musste ich selbst herausfinden.
Du hast ganze Arbeit geleistet.«
»Ich habe mein elantrisches Gesicht als Grundlage benutzt«, er lächelte. »Du hast großes Glück, eine Frau zu sein, deren Mann jederzeit ein anderes Gesicht aufsetzen kann. Dir wird nie langweilig werden.«
Sarene schnaubte. »Mir genügt dieses hier. Das ist das Gesicht, das mich geliebt hat, als es dachte, ich sei Elantrierin, all meiner Titel und meines sozialen Ranges beraubt.«
»Du meinst, du könntest dich daran gewöhnen?« wollte Raudin wissen.
»Raudin, letzte Woche hätte ich beinahe Royal geheiratet. Er ist ein lieber alter Mann gewesen, aber so unglaublich unscheinbar, dass jeder Felsblock neben ihm attraktiv gewirkt hat.«
Raudin lachte. »Trotz allem, trotz Telri, Heraten und dem Ableben des armen Royal, quoll sein Herz vor Freude über.«
»Was die bloß treiben?« fragte Sarene mit einem Blick in Richtung des Palastes.
Raudin drehte sich, um ihrem Blick zu folgen, und schubste Sarene dabei ein Stück nach vorn. Sie packte ihn gewaltsam an der Schulter, wobei sich ihm ihre Finger ins Fleisch gruben.
»Hör auf damit!«
»Herrje«, sagte er und legte ihr einen Arm um die Schulter. »Deine Höhenangst hatte ich ganz vergessen.«
»Ich habe keine Höhenangst«, sagte Sarene, die sich immer noch an seinem Arm festhielt. »Mir wird bloß schwindlig.«
»Natürlich.«
Raudin kniff die Augen zusammen und blickte zum Palast. Er konnte vage eine Gruppe Soldaten ausmachen, die vor dem Gebäude beschäftigt waren. Sie breiteten Decken oder Laken oder Ähnliches aus.
»Es ist zu weit weg«, sagte Sarene. »Wo steckt bloß Arche?«
Raudin streckte den Arm aus und skizzierte in der Luft vor ihnen das Aon Nae, ein großes, kreisrundes Zeichen. Als er fertig war, kräuselte sich die Luft im Kreisinnern des Aons wie Wasser. Dann beruhigte sie sich und zeigte eine vergrößerte Ansicht der Stadt. Raudin berührte die Kreismitte mit der Handfläche und bewegte das Aon, bis es auf den Palast gerichtet war. Die Ansicht war nicht länger verschwommen, sondern sie konnten die Soldaten so deutlich sehen, dass sie deren Rangabzeichen erkennen konnten.
»Das ist nützlich«, stellte Sarene fest, als Raudin das Aon leicht anhob. Die Soldaten breiteten in der Tat Laken aus. Laken, auf denen sich anscheinend Leichen befanden. Die letzten beiden Leichen in der Reihe waren ihnen vertraut. Sarene stöhnte entsetzt auf, als die Gesichter des toten Eondel und Telri in ihr Blickfeld kamen.
»Er hat spät vergangene Nacht angegriffen, Milady«, erklärte Arche. Die restlichen Mitglieder ihrer Gruppe, Kiyin, Lukel und Shudin, hatten sich auf dem Dach des Hauses eingefunden und sahen zu, wie Raudin sein Aonenfernrohr auf den Scheiterhaufen richtete, der im Hof des Palastes errichtet wurde. Baron Shudin saß verdrießlich auf dem Steindach und schüttelte ungläubig den Kopf. Sarene versuchte ihm Trost zu spenden, indem sie dem jungen Yindo die Hand hielt. Sie war sich schmerzhaft bewusst, wie schwierig die letzten Tage für ihn gewesen sein mussten. Sein zukünftiger Schwiegervater hatte sich als Verräter entpuppt, Torena war angeblich verschwunden und jetzt war auch noch sein bester Freund gestorben.
Er ist ein tapferer Mann gewesen, sagte Kiyin, der neben Raoden stand.
Das stand nie zur Debatte, sagte Raoden. Aber sein Handeln war dennoch töricht.
Er hat es aus seinem Ehrgefühl herausgetan, Raoden, sagte Serene, die von dem verzweifelten Shuden aufblickte. Tel-Ri hat letzte Nacht einen großen Mann ermorden lassen. Eondel wollte den Herzog rächen.
Raoden schüttelte den Kopf.
Rache ist immer ein törichter Beweggrund, Serene. Jetzt haben wir nicht nur Roy-Aal verloren, sondern auch noch Eondel. Und das Volk hat binnen weniger Wochen schon den zweiten toten König zu beklagen.
Serene ließ die Sache auf sich beruhen.
Raoden sprach als Herrscher, nicht als Freund. Er konnte es sich nicht leisten, Eondels Handeln gut zu heißen, noch nicht einmal nach dessen Tod. Dafür war die Lage, in die sie der Graf gebracht hatte, zu verfahren.
Die Soldaten opferten die gefallenen Männer ohne weitere Umstände. Sie steckten einfach die Scheiterhaufen in Brand und salutierten dann gemeinsam, als die Leichen Feuer fingen.
Was sich auch ansonsten über die Stadtwache sagen ließ, diese eine Pflicht übten sie mit feierlichem Ernst und ehrenvoll aus.
Da!
Raoden visierte mit dem Aon einen Trupp von etwa 50 Soldaten an, die den Scheiterhaufen hinter sich ließen und auf Kiyens Haus zugaloppiert kamen. Alle trugen die braunen Umhänge, die sie als Offiziere der elantrischen Stadtwache zu erkennen gaben.
»Das könnte ein schlechtes Zeichen sein«, sagte Kiyin.
»Oder es könnte ein gutes Zeichen sein«, sagte Raoden.
Kiyin schüttelte den Kopf.
»Wir sollten den Eingang zum Einsturz bringen. Sollen Sie doch versuchen, meine Tür aufzubrechen, wenn sich dahinter eine Tonne Geröll befindet.«
»Nein«, sagte Raoden. »Im Innern, in der Falle zu sitzen, wird uns gar nichts nützen. Ich möchte mit Ihnen sprechen.«
»Es gibt andere Ausgänge aus dem Gebäude«,
sagte Kiyin. »Trotzdem, wartet meine Anweisung ab, bevor ihr euren Eingang zum Einstürzen bringt, Kiyin«, sagte Raoden. »Das ist ein Befehl.«
Einen Moment lang knirschte Kiyin mit den Zähnen, dann nickte er.
»Na gut, Raoden. Aber nicht, weil ihr es befehlt, sondern weil ich euch vertraue. Mein Sohn mag euch seinen König nennen, aber ich unterwerfe mich keinem anderen Mann.«
Serene betrachtete ihren Onkel mit einer Mischung aus Entsetzen und Überraschung. Sie hatte ihn nie derart reden hören. Gewöhnlich war er so fröhlich wie ein glücklicher Zirkusbär. Nun war sein Gesicht entschlossen und grimmig, von Barthaaren bedeckt, die er sich hatte wachsen lassen, seit man Iadon tot aufgefunden hatte. Der schroffe, aber willfährige Koch war wie weggewischt, und an seiner Statt stand da ein Mann, der sie mehr an einen angegrauten Admiral der Kriegsflotte ihres Vaters erinnerte.
»Danke, Kiyin«, sagte Raoden. Ihr Onkel nickte.
Die Reiter näherten sich rasch und verteilten sich, um Kiyins auf einem Hügel gelegene Festung einzukreisen.